Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Christian Mattei. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio mit dabei bist. Ich habe mir heute den Gynäkologen Christian Mattei zum Thema Postmenopause, bin ich da jetzt schon durch, eingeladen. Der Christian ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit zusätzlichen Diplomen in Ernährungs-, Sport- und Vitalstoffmedizin. In seiner Wiener Praxis verfolgt er einen ganzheitlichen Ansatz der Gynäkologie, Hormonheilkunde, Ernährungsberatung und Präventionsmedizin. Christian, schön, dass du heute bei Meno Mio dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich finde es auch total cool, welchen Bogen du in deiner Praxis spannst. Also genau diese wichtigen Säulen in der Frauengesundheit, ja, alle abdeckst.
Ja, das ist so ein bisschen reingewachsen in meinen Tätigkeitsbereich. Aber jetzt, wo ich das schon seit über 20 Jahren mache, bin ich eigentlich nach wie vor oder noch mehr felsenfest davon überzeugt, dass das wichtig ist. Es wird ja auch oft jetzt ein Lehrstuhl für die Menopause diskutiert, weil diese wichtige Lebensphase ja viel mehr abdecken sollte, als wie man weiß, wie man vielleicht eine Hormontherapie gestaltet. Ja? Im Sinne von, was gibt es denn für Veränderungen und Risiken für die Gesundheit der Frau in der Postmenopause? Deswegen finde ich diesen ganzheitlichen Ansatz ganz, ganz wichtig.
Ja, voll spannend. Und ja, wie du sagst, es ist ja, glaube ich, auch allerhöchste Zeit, einen Lehrstuhl für die Menopause und die Wechseljahre zu diskutieren, oder? Weil du hast es ja in deinem Studium nicht gelernt, so wie alle deine Kolleginnen und Kollegen.
Also im Studium lernst du das tatsächlich praktisch nicht. Du lernst natürlich schon was über das Thema Hormone, aber hast ja null Bezug zur Praxis. Du hast doch keine Ahnung, was dich da in der Praxis erwarten wird. Und selbst in der gynäkologischen Facharztausbildung hast du nicht gezwungenermaßen die Endokrinologie mit dabei. Das heißt, entweder du bemühst dich darum, an eine Abteilung zu kommen, die das lehrt, was jetzt nicht viele tun, oder du hast eben das Glück, so wie ich, generell an einer Abteilung zu sein, wo das Hauptschwerpunkt ist, dann kennt man sich aus. Ansonsten liegt das wirklich im Bemühen des Facharztes, sich da ein Wissen anzueignen.
Und ich glaube, da wird es wirklich allerhöchste Zeit, dass sich das ändert. Christian, bei Meno Mio starten wir jede Podcast-Folge immer mit so einer kleinen Rubrik, die da heißt »So ein Glück«. Und dabei geht es darum, einen weit verbreiteten Mythos oder Irrglauben rund um dein Thema aufzugreifen, um vielleicht gleich mit so einem kleinen Überraschungsmoment reinzustarten. Also in deinem Fall zum Thema Postmenopause. Funktioniert so, ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen bitte. So ein Glück, dass
die Frau in der Postmenopause nicht leiden muss. Hätte ich mir überlegt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Mythos, deswegen kann ich dir noch als zweites anbieten. So ein Glück, dass ich in der Postmenopause oder sagen wir mal in der Menopause nicht mehr verhüten muss. Das ist zum Beispiel ein Mythos, der mir oft begegnet. Das ist jetzt in der Postmenopause tatsächlich nicht mehr der Fall, dass man noch verhüten müsste. Aber viele Frauen, die in den hormonellen Wechsel kommen, glauben, dass sie jetzt nicht mehr schwanger werden können. Was de facto, wenn man Pech oder Glück hat, je nachdem wie man es sieht, eben nicht so ist. Also diese zwei Dinge würde ich anbieten. Und das erste ist mir noch wichtiger, dass man Frauen, die Angst nimmt, und diese Angst haben doch einige, was wird mich erwarten, dass man sagt, so ein Glück, dass keine Frau in der Postmenopause leiden muss.
Thema Verhütung und Wechseljahre ist ja auch ein riesengroßes, mache ich demnächst auf mit einer deutschen Kollegin von dir, weil man genau diese Dinge oft hört, auch aus renommierten Kreisen, nenne ich es jetzt einfach einmal. Naja, jetzt hast du schon so lange keine Regel mehr und so unregelmäßig, na, mit der Verhütung, musst du es dann nicht mehr so genau nehmen. Und das endet dann für viele Frauen wirklich manchmal tatsächlich fatal, weil die meisten in dem Alter einfach die Familienplanung ja schon abgeschlossen haben.
Da gibt's zwei ganz klare Dinge, die man sagen kann. Die Frau darf ein ganzes Jahr lang nicht mehr geblutet haben, dann ist sie in der Postmenopause und dann wird sie nicht mehr schwanger. Und das eben in Kombination, weil es könnte auch ein anderer Grund dahinter stecken, warum eine Frau nicht mehr blutet, mit einem Hormonstatus, am besten zwei unterschiedlichen Hormonstati, die uns zeigen, auch anhand der Werte, okay, diese Frau ist in der Postmenopause. Und was man halt sich vor Augen halten muss, ist, wenn man, selbst wenn man jetzt ein halbes Jahr lang nicht mehr geblutet hat, ja, könnte theoretisch mal wieder eine Blutung kommen und mit dieser Blutung oder davor könnte theoretisch auch ein Eisprung stattgefunden haben. Und dann, wenn man Glück oder Pech hat, je nachdem, wie man sieht, könnte Frau eben auch nochmal schwanger werden.
Omega-3 ist momentan nicht nur in aller Munde, sondern tatsächlich essentiell für unsere Herzgesundheit, Konzentration und Entzündungsregulation. Aber die meisten von uns nehmen viel zu wenig davon auf. Und genau hier kommt Norsan ins Spiel, der Omega-3-Spezialist mit über 11 Jahren Forschung und mehr als 30.000 Fettsäureanalysen. Ihr Ergebnis? 2000 Milligramm Omega-3 pro Tag sind optimal für eine gute Versorgung. Und genau das liefern ihre hochwertigen Öle und Kapseln. Denn nur mit Ernährung wird es ehrlicherweise schwierig, diese Dosis zu erreichen. Nur dazu, wenn man, so wie ich, nicht so gerne Fisch isst. Ich persönlich nutze von Norsan das flüssige Omega-3-Algenöl. Das lässt sich pur trinken oder super easy ins Müsli oder Joghurt mischen. Ideal ist es, das Öl zu einer fettreichen Mahlzeit einzunehmen. Aber auch die Kapseln finde ich super praktisch, überhaupt wenn ich wieder mal unterwegs bin. Besonders wichtig, Norsan setzt auf höchste Qualität, regelmäßige Analysen und nachhaltige Zertifizierungen. Wenn du also deinen Omega-3-Spiegel gezielt unterstützen willst, schau einmal auf norsan.de vorbei und mit dem Code MENOMIO15, groß und alles zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Wenn du mehr zum Thema erfahren möchtest, dann hör unbedingt in meine Podcast-Folge mit Dr. Alexa Ivan rein. Du findest sämtliche Infos natürlich auch noch einmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Genau, wie gesagt, Thema Verhütung bespreche ich dann demnächst ganz, ganz ausführlich mit einer deutschen Kollegin. Unser Thema heute ist die Postmenopause. Und da ist ja auch, glaube ich, ein so ein Mythos so, Menopause, Wechseljahre, geht mich nichts an, ich bin da schon durch. Also ganz viele Frauen begegnen mir ja nach wie vor entweder dein Podcast geht mir nichts an, ich habe die Regel noch oder ich bin da schon durch. Beides falsch, wissen wir. Was Menomios ja auch wissen, es gibt die vier Phasen der Wechseljahre. Die Menopause, wie du gerade gesagt hast, ist eigentlich nur ein Tag rückblickend betrachtet, wenn ich ein Jahr lang nicht geblutet habe. Und dann beginnt eben die Postmenopause, die letzte Phase der Wechseljahre. Kannst uns du beschreiben, was denn dann da genau im Körper passiert? Also was bedeutet Postmenopause?
Es ist ja so, dass im Rahmen des hormonellen Wechsels die Eierstocksaktivität zumindest bei den meisten Frauen langsam nachlässt und nicht abrupt. Es gibt auch Fälle tatsächlich, wo man das so sieht, auch im Hormonstatus, dass Frauen einen regelmäßigen Zyklus haben und abrupt aufhören zu bluten und nie mehr bluten. Das ist aber die Ausnahme, es kommt selten vor. Normalerweise zieht sich das ja eben, dann wird mal der Abstand zwischen Menstruationen länger. Und wenn dann eben dieses Jahr der letzten von Eierstock gesteuerten Menstruation vorüber ist, dann ist das definitionsgemäß die Postmenopause. Und dann kann man davon ausgehen, dass die Eierstocksaktivität wirklich nicht mehr vorhanden ist oder so weit nachgelassen hat, dass eine Blutung nicht mehr möglich ist. Und in dieser Phase können genauso Beschwerden auftreten, wie in der Peri- oder Prämenopause sie auftreten können. Das heißt, viele Frauen glauben entweder, dass es die Hormonschwankungen sind, die das Problem darstellen, oder eben der Hormonmangel. Und tatsächlich, blöderweise, kann beides der Fall sein. Was in der Postmenopause sicher auch noch mehr Thema wird, sind natürlich gewisse Gesundheitsrisiken, weil solange Frauen auch nur ab und an einen Zyklus haben und der Östrogenspiegel noch halbwegs vernünftig ist, ist das Thema Osteoporose zum Beispiel selten eins. Wenn aber das Östrogen irgendwann mal bei Null landet, was es bei vielen Frauen ist, ja, und dem Knochen das Östrogen dann über viele Monate bis Jahre fehlt, dann kommen eben Gesundheitsrisiken dazu, die man ja auch nicht unbedingt merken muss. Eine Osteoporose oder eine Verschlechterung der Knochendichte merkt die Frau ja meistens nicht, genauso wenig wie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Aber natürlich gibt es auch die Fälle, wo der Östrogenmangel dann auch die Symptome macht, die niemand haben oder empfinden will, die aber vielleicht in der Peri- oder Prämenopause noch gar kein Thema waren, aber dann in der Postmenopause kommen. Und da kommt dann eben auch auf die Aussage, pass auf, ich habe gedacht, ich bin da jetzt schon durch und drüber, weil ich hatte im Rahmen des hormonellen Wechsels gar keine Beschwerden und jetzt auf einmal geht's los.
Genau, wie du gesagt hast, Knochendichte, Osteoporose oder Osteopenie, die Vorstufe, habe ich schon besprochen im Podcast auch. Unbedingt reinhören für alle, die es noch nicht getan haben, weil das wirklich so wichtig ist. Heißt das, mit der Postmenopause ist das dann so spätestens der Startschuss, sich jetzt wirklich präventiv um eben Knochendichte, Herzgesundheit und das alles zu kümmern?
Kümmern sollte man sich natürlich von Anfang an darum, ja, das wäre der Idealfall, aber du hast recht, man sollte sich mehr drum kümmern. Als Beispiel wissen wir, dass durch den Östrogenabfall sich der Cholesterinspiegel verschlechtert bei fast allen Frauen. Das hängt mit einer Veränderung der LDL-Cholesterinrezeptorendichte zusammen. Dadurch steigt das Cholesterin an. Was man ganz oft hört von Frauen ist eben der Satz, ich hatte nie Probleme mit dem Cholesterin und jetzt, wo ich im Wechsel bin, habe ich schlechte Cholesterinspiegel. Deswegen ist es ein Zeitpunkt für mich in der Praxis, wo ich mich halt noch mehr um dieses Thema Cholesterin kümmere, weil ich weiß, dass die Frau manchmal gar nichts dafür kann, dass das Cholesterin schlechter geworden ist, es aber deswegen umso notwendiger wird, darauf zu achten, sich wirklich cholesterinbewusst zu ernähren, mehr Sport zu machen, der ja das Cholesterin auch ganz gut regulieren kann, vielleicht zum ersten Mal dann zu einem Ultraschall der Halsschlagader zu gehen. Und so weiter. Also man muss halt unterscheiden zwischen den Dingen, die man selber mitbekommt und den Dingen, die man eben leider nicht mitbekommt. Leider unter Anführungsstrichen, weil das wäre ja ein Hinweis des Körpers, pass auf, da müssen wir uns mehr drum kümmern. Und deswegen sind das so Themen, die dann noch präsenter werden sollten als schon von Anfang an.
Viele Frauen glauben ja auch, Postmenopause oder ich bin da schon durch, bedeutet ja auch, alles überlebt, keine Symptome gehabt oder schwache Symptome oder wie auch immer. Und jetzt habe ich es ja erledigt. Das ist auch so ein Irrglaube, oder? Postmeno bedeutet nicht, beschwerdefrei zu sein.
Genau.
Oder was anders gefragt, was sind denn so die Symptome, die dann vielleicht auch erst recht erst kommen können?
Einer der Klassiker wäre zum Beispiel, und auch das kann man nachvollziehen, ist, dass die Scheide trocken wird. Denn die Scheide leidet in vielen Fällen nicht so schnell unter einem temporären Östrogenmangel, sondern wenn halt das Östrogen wirklich über Monate fehlt, verändert sich das Gewebe in der Scheide und dadurch empfinden dann viele Frauen diese vaginale Trockenheit, die wir als Atrophie sehen und bezeichnen. Ja, und das dauert manchmal ein bisschen. Das heißt, da muss über mehrere Monate ein Östrogenmangel vorhanden sein, und zwar ein dauerhafter Östrogenmangel, damit die Frau dann die Veränderung in der Scheide bemerkt. Das wäre zum Beispiel der Klassiker. Was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die männlichen Hormone im Vergleich zum Östrogen und zum Progesteron ja erst zeitversetzt fallen, vor allem eben in der Postmenopause. Und deswegen kann es sein, unabhängig von den klassischen vasomotorischen Beschwerden wie Hitzewallungen, die wir kennen, dass zum Beispiel Frau sagt, Hitzewallung, Schlafstörung ist überhaupt kein Thema, aber seitdem ich jetzt 1, 2, 3 Jahre lang nicht mehr blute, erfahre ich einen massiven Libidoverlust. Oder ich tue mir wahnsinnig schwer beim Muskelaufbauen. Ja, oder mir fehlt die Vitalität. Und diese Symptome, die hängen halt wirklich oft an männlichen Hormonen, gar nicht unbedingt am Östrogen oder am Progesteron. Und deswegen ist mir auch, wenn man eine Hormontherapie überlegt, der Einsatz von männlichen Hormonen, vor allem in der Postmenopause, ähnlich wichtig wie der Einsatz von Östrogen und Progesteron.
Wie kann man den Symptomen der Postmenopause begegnen? Hormonersatztherapie war jetzt gerade von dir so ein Stichwort. Was gibt es noch?
Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann. Und ich handhabe das in meiner Praxis immer nach einem Stufenmodell. Ich versuche also immer primär mal den Lebensstil zu modifizieren und zu optimieren. Über die Ernährung, über die Bewegung, über das Schlafverhalten, auch mal über den Einsatz von Mikronährstoffen. Wenn das nicht fruchtet, versuche ich noch etwas gezielter in diese Thematik Pflanzenextrakte einzutauchen, weil es da halt viele gibt. Isoflavone aus Soja und Rotkehl zum Beispiel oder auch mal einen Mönchspfeffer oder Johanniskraut. Gibt es viele Dinge, die man anbieten kann. Und wenn das alles nicht fruchtet, dann bin ich jemand, der natürlich auch die Hormontherapie anbietet. Oder wenn Beschwerden so ausgeprägt sind, dass jetzt eine Frau mir vis-à-vis sitzt, die sagt, pass auf, ich muss mir am Tag dreimal umziehen, weil mich 20 Mal täglich Hitzewallungen plagen oder Ähnliches in der Nacht stattfindet und ich deswegen nicht mehr schlafen kann, dann werde ich der Dame nicht sagen, passen Sie auf, versuchen Sie mal Ihren Lebensstil zu optimieren und Sie werden sehen, in 2-3 Monaten wird das alles besser werden. Dann wird die Frau berechtigterweise sagen, was mache ich denn bis dahin, bis diese 2-3 Monate vergangen sind. Aber erstaunlicherweise, und auch das wird oft berichtet, ist es wirklich nicht selten so, dass über den gesunden Lebensstil, sprich mir sagen oft Frauen, wissen Sie was, ich kann es gar nicht glauben, seitdem ich wieder sportel, habe ich keine Hitzewallungen mehr. Dann sage ich, ja. So einfach kann es manchmal sein, ja? Sich aufzuraffen und Sport zu betreiben, ist jetzt nicht für jede Frau so einfach. Und das gelingt natürlich auch nicht immer. Und das wäre auch unfair, einer Frau zu sagen, du kannst ja deine Hitzewallungen mit Tofu essen, wegessen. Ja? Aber tatsächlich spielt der Lebensstil eine ganz entscheidende Rolle und ist wirklich für viele ein Schlüssel für den Weg zu einem besseren, beschwerdefreien Leben. Aber natürlich darf auch mal die Hormonersatztherapie zum Einsatz kommen, wenn es eben so sein soll oder sein muss.
Also Postmeno bedeutet es genauso wie in allen Phasen der Wechseljahre, was wir auch schon ganz oft bei Menomio gesagt haben, es ist ein Herantasten, es ist schwer individuell, was der einen hilft, kann, muss der anderen nicht helfen. Und ja, man muss einfach in die Selbstfürsorge kommen und eben im besten Fall einen guten Arzt, eine gute Ärztin an der Seite haben, die einen da unterstützen kann. Christian, jetzt würde es mich interessieren, gibt es da irgendwie so Erfahrungswerte aus deiner Praxis, dass Frauen, die die Perimenopause gut überstanden haben, dann postmenopausal genauso gut durchkommen, also gut immer bitte unter Anführungszeichen, oder dass so war, dass Frauen perimenopausal starke Beschwerden hatten, dafür dann postmenopausal nicht oder vice versa. Ich glaube, du weißt, auf was ich raus will. Gibt es da irgendwie so Beobachtungen, Erfahrungswerte von dir, auf was man sie einstellen kann?
Nein, also da gibt's kein Muster. Ja. Auch wenn Frauen sagen, meine Mutter hatte nie Wechselbeschwerden, Mütter und Töchter reden da offensichtlich Gott sei Dank öfter darüber und miteinander, ist es leider kein Garant, dass wenn die Mutter keine Wechselbeschwerden hat, die Tochter auch keine Wechselbeschwerden bekommt. Ja. Und es gibt auch kein Muster in Bezug auf, wenn in der Perimenopause Beschwerden da waren, dass dann in der Postmenopause keine kommen oder umgekehrt. Das, was ich heute auch gerne mit auf den Weg geben möchte, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ist der Begriff und die Thematik der Achtsamkeit. Denn tatsächlich hängt es natürlich auch von den Lebensumständen ab. Das heißt, es kann sein, dass du gut durch die Perimenopause kommst, weil du ein super Leben hast und alles stimmig ist und im Lot ist. Und wenn dann zum Beispiel in der Postmenopause die Ehe zu Brüche geht, Gott bewahre, dass das nicht passiert, und du emotional oder auch mal physisch wahnsinnig belastet und gestresst bist, dass dann eben dadurch diese Beschwerden entstehen. Und deswegen versuche ich immer zur Achtsamkeit zu motivieren, in dieser Lebensphase, idealerweise nicht erst beginnend mit der Postmenopause, sondern eben auch schon in der Prä- oder Perimenopause, mehr drauf zu hören, was kann ich tun, was kann ich machen, was mir gut tut und was kann ich lassen und verhindern. Da gehört zum Beispiel auch Alkoholkonsum dazu, was meinem Körper nicht gut tut. Und wenn man da wirklich beschwerdefrei und gut über die Runden kommen möchte, dann ist man wirklich gut beraten, da viel mehr drauf einzugehen und mehr drauf zu hören. Und damit könnte man wahrscheinlich einigen Frauen eine Hormontherapie ersparen. Es gibt immer wieder Fälle, tragischerweise, wo mir Frauen vis-à-vis sitzen, die sich zerreißen aus beruflichen und oder familiären Gründen. Und die dann immer sagen, ja, passen Sie auf, ich glaube, Sie bräuchten keine Therapie, wenn Sie es schaffen würden oder schaffen könnten, weniger Belastungen zu erfahren. Und dann sagen diese Frauen, passen Sie auf, ich bin Managerin von irgendeinem Unternehmen, ich arbeite 50, 60 Stunden, ich habe 2 Kinder zu Hause, der Stress lässt sich nicht reduzieren. Und dann weiß ich, okay, wir müssen dieser Frau nur dieser Lebenssituation und diesen Lebensumständen wegen eine Hormontherapie geben, weil der Stress sie sozusagen so belastet, dass dadurch klimakterische Beschwerden entstehen. Also manchmal muss man auch mit dem Wissen, okay, eigentlich könnte man es anders handhaben, aber sozusagen zur schlagkräftigsten Therapievariante greifen, eben der Hormontherapie, nur weil der Stress das Problem ist, und gäbe es den Stress nicht, bräuchten wir wahrscheinlich diese Art der Therapie nicht, in manchen Fällen zumindest.
meiner Meinung nach Stress ja sowieso ein ganz großer Endgegner in ganz vielen Dingen. Und wo du sagst, Stress reduzieren, Lebensstil und so weiter, wird vielleicht manchmal auch ein bisschen missverstanden, um gut durch die Wechseljahre zu kommen. Aber nicht nur das. Es geht ja, also das Leben ist ja heute ein ganz anderes wie früher. Wir werden Gott sei Dank viel älter und wir, glaube ich, sind jetzt an einem Zeitpunkt angelangt, wo es Menschen einfach auch wichtig ist, gesund zu altern. Und es ist auch notwendig, weil wenn man schaut, Stichwort Pflege, einfach nur alt werden und sich darauf verlassen, irgendjemand wird sich dann schon um mich kümmern, schaut etwas düster aus, würde ich mal so sagen. Also es betrifft ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer und ja, die Gesellschaft ganz allgemein, fürsorglich, achtsam mit sich umzugehen. Und das Thema Stress, darf ich mir auch bei der Nase nehmen, ist bei mir auch ganz oft ein ganz großes, wo ich mir denke, ich mache und tue eh schon und nichts funktioniert. Und dann sehe ich halt auch, naja, wenn der Cortisolspiegel dann doch etwas höher ist, weil so viele To-Dos auf der Liste stehen, dann wird es halt einfach schwierig. Ja, also Stress, und ich weiß, das sagt sich immer so leicht, na jetzt mach halt weniger. Aber es ist auch ganz oft einfach nur eine Entscheidung, weniger zu machen, mehr auf sich zu hören, ja, so wie du sagst, achtsam zu sein.
Es ist viel leichter als gesagt, dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Ja. Ich versuche trotzdem dazu zu motivieren, weil, wie du es richtig gesagt hast, Stress ist, ich mag dieses Wort eigentlich nicht sehr, aber ja, eine generelle Belastung für unsere Gesundheit, unabhängig vom Wechsel. Ja. Und wenn man dann auch noch symptomatisch wird, das kann sich ja auch mal auch bei der Verdauung oder beim Schlaf äußern, ja, ist es natürlich wirklich an der Zeit, Dinge zu verändern, um eben gut zu altern, gesund zu bleiben und ein langes, schönes Leben zu haben. Und am Ende des Tages, so banal sich diese Aussage anhört, gibt es einfach nichts Wichtigeres und nichts Bedeutenderes als unsere Gesundheit.
Genau so ist es. Und die weiß man ganz oft leider erst dann so richtig wieder zu schätzen, wenn man auf einmal nicht mehr gesund ist. Drum schauen wir, dass wir gesund bleiben. Christian, was mich jetzt auch noch interessieren würde, wie ist es eigentlich bei Frauen, die schon in der Perimenopause mit einer bioidentischen oder klassischen Hormonersatztherapie begonnen haben? Läuft die Therapie in der Postmenopause dann einfach weiter? Wird dann noch einmal an Stellen geschraubt? Kann man es weglassen? Wovon hängt das ab?
Also ich bin ein Fan regelmäßiger Ausschleichversuche. Ja? Das heißt, so handhabe ich das bei meinen Patientinnen, dass man sagt, okay, einmal pro Jahr reduzieren wir die Dosis, je nachdem, welche Hormone angewandt werden, kleinschrittweise und schauen einfach, ob der Körper darauf reagiert, ob man vielleicht auch ab einer gewissen Lebensphase mit geringeren Hormondosen auskommt. Ja? Das ist ja was sehr Individuelles und auch mal unterschiedlich, je nach Lebensphase, je nach Lebensumständen. Also ich bin niemand, der pauschal, so wie das manchmal propagiert wird, jeder Frau möglichst früh, möglichst viele Hormone, möglichst lange Hormone verschreibt, sondern wirklich immer individuell und bedarfsgerecht. Es kann aber natürlich auch sein, dass man in der Perimenopause mit einer Hormontherapie oder mit Hormondosen zurückhaltender ist, weil ja noch eine Restaktivität der Eierstöcke besteht. Und dann aber in der Postmenopause, wo sozusagen die körpereigene Hormonproduktion ja weiter nachgelassen hat, nachjustiert, auch im Sinne von entweder Dosis erhöhen muss, damit die Frau beschwerdefrei bleibt, oder eben, wie vorher schon erwähnt, vielleicht sogar mit einem Hormon ergänzt, das man früher nicht gebraucht hat oder früher nicht eingesetzt hat, wie männlichen Hormonen, einem Pregnenolon, einem Melatonin, was auch immer.
Viele Frauen erleben ja die Postmenopause auch so als Art Befreiungsschlag, wird ja auch ganz oft berichtet. Was ist denn dann genau eigentlich neu und was kann denn das Schöne an der Postmenopause sein?
Also was man nicht vergessen darf und das kann sich im Rahmen der Perimenopause auch nochmal zuspitzen, ist, dass ja nicht wenig Frauen Beschwerden haben im Rahmen des Zyklus und im Rahmen der Menstruation. Ob das jetzt Regelschmerzen sind oder übertrieben starke Menstruationen, ob das ein Eisenmangel ist, ob das prämenstruelle Beschwerden sind, die fallen dann ja meistens alle weg. Frauen mit Myome haben viele Frauen, haben oft Zyklusbeschwerden, also das wird mal alles besser und das ist tatsächlich für viele Frauen immense Erleichterung. Es gibt sogar einige Frauen, die bei mir sind, die sagen, wann bin ich denn endlich in der Postmenopause, damit diese diese Beschwerden oder Unannehmlichkeiten ein Ende haben. Die Verhütung. Viele finden in der Perimenopause keine optimale Verhütung mehr, weil Antibabypillen sollten eigentlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Manche vertragen Spiralen nicht etc. Das heißt, auch dann muss man sich nicht mehr um die Verhütung kümmern. Und solange sozusagen die Scheide nicht trocken ist und alles passt, kann die Sexualität ja auch wieder eine ganz andere Form bekommen und eine Erleichterung mit sich bringen im Sinne von, jetzt habe ich keine Sorge mehr, schwanger zu werden. Ja. Und das sind schon Dinge, unabhängig natürlich auch von der Lebenssituation. Also jeder von uns kennt es. Ich bin auch in dem Alter einer Frau in der Menopause, dass man Gelassenheit genießt, dass man Lebenserfahrung hat, dass man sich beruflich etabliert hat, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Also es kann grundprinzipiell eine ganz tolle Lebensphase sein. Und eben die klassischen Gynäkologenbeschwerden, die jüngere Frauen plagt, sind dann eben meistens kein Thema mehr. Auch Migräne, hormonell bedingte Migräne wird oft mit der Postmenopause, wo der Zyklus keiner mehr ist, deutlich besser. Und das ist schon auch eine immense Belastung für viele Frauen.
Christian, du bist Gynäkologe, du bist Experte für das Thema Wechseljahre, aber du bist heute obviously ein Mann. Also das heißt, du wirst diese Phase nie wirklich körperlich selber erleben. Du begleitest aber, wie wir eben wissen, seit Jahren Frauen durch genau diese Zeit. Jetzt würde mich interessieren, wie nimmst denn du die Wechseljahre aus männlicher Sicht wahr? Hat sich da auch was irgendwie geändert, deiner Meinung nach, in den letzten Jahren?
Also ich bin sehr empathisch und habe jetzt natürlich viel Erfahrung und weiß deswegen ganz genau, wie Frauen sich fühlen. Und Frauen fühlen sich wirklich leider oft verloren. Es gibt viele Frauen, die sagen, sie kennen sich so nicht. Ja, und wer das sagt, verzweifelt an der Situation, weil er weiß, pass auf, eigentlich bin ich nicht so, sondern ich bin ganz anders. Deswegen ist diese Thematik des Wechsels für Männer mindestens so wichtig wie für Frauen. Weil ich glaube, dass das für eine Beziehung essentiell sein sollte, dass Mann, Frau versteht, gerade in dieser Lebensphase. Da tun die Medien eh ihren Teil dazu bei, tragen dazu bei, was gut ist, dass das viel mehr thematisiert wird. Und möglicherweise sollte auch mal der Mann in die Menopausensprechstunde mitkommen oder alleine dorthin gehen, damit wir Männer sozusagen mal verstehen, was im Körper der Frau passiert und dass manche, vielleicht auch einige Symptome nicht bewusst gewählt sind und die Frau sie auch so nicht steuern kann, wie sie sich dann nach außen präsentieren. Ne? Und das ist schon was mir teilweise leid tut, ist die Verzweiflung, zumindest die vorübergehende Verzweiflung, die ich in den Gesichtern von manchen Frauen sehe, weil sie diese Situation einfach schwer einordnen können. Das ist ja oft so im Leben, dass man weiß, okay, da kann etwas auf einen zukommen, aber man würde es nicht so erwarten, wie es sich dann präsentiert. Und das überfordert viele Frauen. Dann glauben viele Frauen auch noch in dieser Phase, sie müssen da jetzt besonders stark sein und dürfen nicht schwach sein. Und das in Summe ist halt so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, so könnte man es beschreiben. Ja.
Dennoch voll cool, wenn es dich gibt, dass du eben Frauen durch diese manchmal ja sehr stürmischen Zeiten so toll begleiten kannst. Christian, abschließend, meine Fragen aus der Community hätte ich noch gern mit dir besprochen. Da hat mir zum Beispiel die Feuerfrauen Vorarlberg, die haben mir geschrieben, eine Frage vieler Feuerfrauen, für dich zur Aufklärung vielleicht, die Feuerfrauen Österreich gibt es mittlerweile, leider nicht in allen Bundesländern. Das ist so ein bisschen eine Selbsthilfegruppe zum Thema Wechseljahre, Menopause, die sie regelmäßig treffen, die auch Experten, Expertinnen einladen zu ihren Gesprächsrunden und diese eben austauschen. Und da ist eben die Frage aufgekommen, Frauen, die bereits in der Perimenopause, also noch mit Zyklus, mit bioidenten Hormonen begonnen haben. Wenn Progesteron in der Perimenopause zyklisch genommen wird, blutet man regelmäßig. Wie erkennt man, dass man trotzdem irgendwann Postmeno ist?
Man blutet nur so lange, bis man zu wenig Östrogen im Körper hat. Das heißt, man würde nicht durch eine zyklische Progesterongabe ewig bluten. Irgendwann fehlt das Östrogen und dann würde die Frau, auch wenn sie Progesteron zyklisch weiter anwendet, irgendwann nicht mehr bluten und nach einem Jahr wüsste man dann, okay, jetzt ist man in der Postmenopause. Also das funktioniert nur Das regelmäßige Bluten unter dem Progesteron unter der Voraussetzung einer ausreichenden Östrogenversorgung.
Die Frage von der Ellie Daniel 71. Meine Frage: Brain Fog, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Gelenkschmerzen, Grund genug für bioidente Hormone in der Postmeno?
Also wo ich zu Vorsicht rate, ist, es gibt halt leider einige Symptome, wie eben die genannten Symptome, die mit den Hormonen zusammenhängen können, aber nicht müssen. Das heißt, bei Gelenksbeschwerden zum Beispiel ist es schon mal ratsam, einen Orthopäden aufzusuchen, um abzuklären, ist das eine klassische Arthrose oder eine Arthritis oder ist das wirklich etwas, was mit einem Hormonmangel vergesellschaftet sein kann, was ja möglich wäre. Und dann sind natürlich solche Symptome, die oft berichtet werden, wenn sie einen hormonellen Hintergrund haben, eine Indikation für eine Hormontherapie. Und man kann ja auch mal die Probe aufs Exempel machen, indem man sagt, okay, wir wissen jetzt eigentlich nicht genau, ist es ein Hormonthema oder nicht. Wir probieren eine Hormontherapie aus. Du wendest die 1-2 Monate an und wenn alle Symptome weggehen, dann wussten wir oder wissen wir, okay, es war ein Hormonthema und dann führt man die Therapie fort. Und wenn es nichts gebracht hat, das passiert auch immer wieder mal, dann sagt man, probiert eine Hormontherapie aus und die Frau sagt, na, eigentlich geht es mir damit nicht besser. Und dann wissen wir, okay, dann haben die Beschwerden einen anderen Hintergrund.
Wie Purkmobil schreibt, sind bioidente Hormone in der Postmenopause gefährlich und wann kann man sie nehmen? Kann man sie auch jederzeit wieder absetzen? Und für mich wichtig, kann Tinnitus durch das Hormonchaos auch ausgelöst werden?
Also der Tinnitus ist ja jetzt kein klassisches Symptom der Meno- oder Postmenopause. Trotzdem wissen wir ja, dass Tinnitus vor allem in Stressphasen auftritt und wenn der Wechsel sozusagen den Körper besonders belastet, was ja in vielen Fällen der Fall ist, dann kann natürlich auch durch einen Hormonmangel ein Tinnitus mal schlechter werden. Ja, aber es ist jetzt kein klassisches Symptom des Wechsels. Und alles, was eine Wirkung hat in der Medizin, birgt Risiken und potenzielle Nebenwirkungen, so ehrlich muss man sein, wobei die bioidente Hormontherapie eine sehr elegante Art der Therapie ist. Man kann die auch so gestalten, dass sich die Risiken wirklich überschaubar gestalten und auch Nebenwirkungen überschaubar gestalten. Und die einzige Indikation, die eine Hormontherapie nicht zulässt oder die einzige Tatsache ist ein Hormonrezeptor, positiver Brustkrebs, ja, wo wir wissen sozusagen, dass Brustkrebs aufgrund einer hormonellen Situation entstanden ist und dementsprechend eine Hormontherapie ein Rezidiv des Brustkrebs auslösen könnte. Also das ist eine absolute Kontraindikation, wo man sagt, okay, das ist ein absolutes No-Go, da dürfen wir keine Hormontherapie anwenden. Und ansonsten gibt es natürlich noch gewisse Risiken einer Hormontherapie, wie jetzt zum Beispiel Lebererkrankungen. Wenn die Leber ein Problem hat, dann ist man gut beraten, nichts zu schlucken. Da geht es aber jetzt nicht nur primär um Hormone, sondern auch um andere Medikamente. Also es gibt schon einige Dinge, wo man vorsichtig sein muss, aber dieses hormonabhängige Brustkrebsthema ist da sicher die Hauptvorsicht, die geboten ist, wo man wirklich sagen muss, selbst wenn du Beschwerden hast, da sollte eine klassische Hormontherapie nicht zum Einsatz kommen.
Ich glaube, die Frage von ihr, wann kann man sie nehmen, zielt so ein bisschen auf das Golden Window ab. Kannst du da dazu was sagen? Also wie lang kann ich denn bioidente Hormone nehmen?
Ja, also grundprinzipiell wäre es ideal, man beginnt die Hormontherapie so zeitnah wie möglich zur letzten Menstruation, wobei ich manchmal sogar etwas zurückhaltender bin. Das heißt, man tut sich leichter in der hormonellen Einstellung, wenn die Eierstocksaktivität wirklich schon deutlich nachgelassen hat und dieses Auf und Ab der Hormone weggefallen ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Hormontherapie ein halbes Jahr oder ein Jahr nach der letzten Menstruation einsetzen würde, wäre das ein perfekter Zeitpunkt. Aber man kann dieses Window of Opportunity nutzen, das ist 10 Jahre lang. Ja, aber man weiß, umso Zeit näher zur letzten Menstruation, desto positiver die Effekte einer Hormontherapie. Und ja, natürlich kann man eine Hormontherapie jederzeit auch wieder beenden. Was ich nicht machen würde, das machen auch manche Frauen falsch, ist, dass man, wenn man gut eingestellt ist, man hat mal eine Hormontherapie gebraucht und man ist super versorgt, die Hormontherapie abrupt zu beenden. Denn das abrupte Beenden führt ja zu einem abrupten Abfall der Hormone und da ist das Risiko von neue oder wieder auftretenden Beschwerden relativ groß. Und deswegen, habe ich vorher schon erwähnt, schleiche ich immer aus und versuche eben die Dosis ganz langsam und schonend zu reduzieren. Wenn man jetzt etwas nicht vertragen sollte, was auch vorkommen kann, selten aber doch, dann kann man natürlich eine Hormontherapie auch mal abrupt absetzen.
Abschließend die Frage von Landal Barbara. Mich würde interessieren, ob Herzprobleme, Vorhofflimmern und Herzrasen ebenfalls vom Hormonabfall postmenopausal kommen können.
Also das Vorhofflimmern nicht, aber was man kennt, was oft auftritt, sind die sogenannten Palpitationen. Das ist ein klassisches Symptom des Wechsels oder der Postmenopause, wo es zum sogenannten Herzstolpern kommt. Vorhofflimmern ist ja eine Rhythmusstörung, die einen anderen Hintergrund hat. Also das würde ich nicht den Hormonen zuordnen. Aber eine Herzproblematik im Allgemeinen, also irgendwie das Gefühl hat, da passt das nicht, könnte theoretisch auch mit den Hormonen zusammenhängen. Beim Vorhofflimmern ist es nicht so.
Das war's. Wir sind durch mit den Fragen, Christian.
Sehr gut.
Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Wie man mit dir Kontakt aufnimmt und so weiter, steht in den Shownotes. Wie gesagt, Praxis in Wien, umfassendes Angebot und auch auf Instagram tätig. Danke, dass du heute bei Menomeo dabei warst, Christian.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
Menomeo erscheint jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest gern dabei sein? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke. Und ich brauche bitte deine Unterstützung. Um Menomeo und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu machen, hilft es mir, wenn du Menomeo auch mit Sternen bewertest. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at. wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Und auch du, lieber Christian, schreibst mir zum krönenden Abschluss noch in mein Freudenbuch. In einer bisschen abgewandelten Form. Wir hören so auf, wie wir angefangen haben. Ich beginne einen Satz, du vervollständigst diesen bitte. Daran merke ich, dass Frauen in den Wechseljahren sind.
Wenn sie neben sich stehen und den Satz äußern, so wie ich momentan bin, kenne ich mich nicht.
Die größte Herausforderung in den Wechseljahren für Frauen ist?
Mein Leben so weiterzuführen, wie ich es in der Vergangenheit gewohnt war.
Das sollten Frauen früher über die Wechseljahre wissen.
Man darf auch mal Schwäche zeigen in den Wechseljahren.
Eine Geheimwaffe in den Wechseljahren könnte sein?
Positive Gedanken und mehr Sorgfalt in der Schlafhygiene.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Lebensfreude.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.